Hey, liebe Hörerin, gleich geht's wie gewohnt los mit einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Hanna, Co-Geschäftsführerin von Nushu und ich habe mich hier ganz kurz reingesneakt, um mit dir unseren November-Deal zu teilen, den du auf gar keinen Fall verpassen solltest. Wenn du im November Nushu-Member wirst, schenken wir dir die ersten 8 Wochen deiner Membership. Ja, du hast richtig gehört, Nushu gibt's für dich 8 Wochen for free. Nutze dafür einfach den Code NOVEMBERDEAL beim Checkout. Alle Infos habe ich für dich nochmal in die Shownotes gepackt. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge.
Bitte fang an, dich selber zu entdecken. Bitte fang an, dich mit dir selber zu beschäftigen. Und welches Tool es dann am Ende ist, das musst du ganz persönlich entscheiden. Das ist dir ganz überlassen. Wir wissen halt einfach, wir haben kein Tool und wir haben früher in unserer Konzernvergangenheit wirklich viel mit Myers-Briggs, mit Gallup, mit DISC-Modellen gearbeitet. Wir haben noch kein Tool gefunden, was so mit den Menschen resoniert und was einfach nicht färbbar ist.
Wer warst du, bevor die Welt dir sagte, wer du zu sein hast?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Female Business, der Nushu Podcast. Nushu ist Wachstumshub und Netzwerk in einem, heißt, als Member bekommst du bei uns echten Praxisinput, über 2500 inspirierende Kontakte, Events, Jobmatchings und geführte Learning Journeys zu den Themen strategisch Netzwerken und Personal Branding für dein berufliches und persönliches Wachstum. Hier im Podcast hörst du Frauen, die Female Business neu denken und bekommst echte Einblicke, ehrliche Erfahrungen und konkrete Learnings. Ein Tool, das verspricht, uns zu zeigen, wie wir wirklich ticken, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir Energie aufbauen und was uns im Leben und im Job in unseren Flow bringt. Das verspricht Human Design. Ich persönlich finde das wahnsinnig spannend, weil es ja in jedem von uns diese große Sehnsucht nach Selbsterkenntnis gibt und die wird eben aufgegriffen. Und gleichzeitig verstehe ich auch total, dass bei manchen sofort der Gedanke aufploppt, Human Design klingt irgendwie so ein bisschen nach Hokus Pokus. Und genau da möchte ich heute mit euch genauer hinschauen, denn das ist in gewisser Weise eben auch Faszination und auf der anderen Seite Skepsis. Victoria und Östen sind die Gründerinnen von School of Mojo und sie sind absolute Expertinnen auf diesem Gebiet, haben erst kürzlich ihr erstes Buch Human Design to Go veröffentlicht mit dem Untertitel Werde, wer du bist. Jetzt wollen wir aber erstmal wissen, wer ihr seid. Hallo Victoria, hallo Östen.
Hallo, liebe Katharina. Schön, dass wir hier sind.
Hello. Schön, dass ihr da seid. Ganz kurz zum Einstieg, 3 knackige Fragen zu euch. Was bedeutet eigentlich Mojo in School of Mojo?
Das Wort Mojo, das kommt aus der amerikanischen Film- und Musikkultur, hat aber einen viel, viel älteren Ursprung aus den in den afroamerikanischen Communities, wo es für Schutz, für Glück, für verschiedene Talismane stand und dann aber eben in der Musik- und Filmbranche neu interpretiert wurde als Sexappeal, Charisma, Magnetismus. Und für uns bedeutet das eben genau das. Du hast dieses Charisma dann, wenn du viel Mojo hast. Das heißt, wenn du in deiner Mitte, in deinem Saft, in deiner Kraft stehst und das quasi nach außen ausstrahlt, dass diese Person einfach mit Beinen fest auf dem Boden steht und weiß, wer sie ist und sich selbst mag.
Und bei wie viel Mojo seid ihr heute?
Ah, heute 100%. Der Tank ist voll. Wir haben gerade unser Buch gelauncht. Wir haben eine ganz verrückte 2 Wochen hinter uns. Ich fühle mich bei vollem Mojo-Tank.
Victoria. Und du, Victoria? Absolut, absolut. Wie Özlem schon gesagt hatte, wir hatten so unfassbare Erlebnisse die letzte Woche, letzten 1,5 Wochen von Frankfurter Buchmesse bis Book-Launch-Party. Wir sind voll in unserem Saft.
2. Frage, wenn ihr Human Design in einem Satz erklären müsstet, was wäre euer Pitch?
Also, Human Design ist ein System, was dir auf Basis deiner Geburtsdaten inklusive Zeit und Ort genau deine energetische, deine persönliche Bedienungsanleitung gibt. Also, wer du bist, wie du funktionierst, warum du hier bist und damit für alle Bereiche anwendbar ist, also nicht nur für dich persönlich, für das ganze Thema Job, Beziehung, Familie, Partnerschaft, Gesundheit.
Okay, ich bin gespannt, wenn wir da gleich noch mehr reinstarten. Trotzdem noch dritte Frage, die mich interessiert, die ich gerade im Intro schon so ein bisschen erwähnt hatte. Was ist denn das größte Missverständnis, dem mir immer wieder begegnet, wenn es um Human Design geht?
Ich weiß nicht, ich würde es nicht Missverständnis nehmen, aber du hast es vorhin noch in der Einleitung so schön gesagt mit der Skepsis. Dieser Skepsis begegnen wir regelmäßig, sobald wir sagen, es geht um die Geburtsdaten und es ist nicht ein Fragebogen, den du ausfüllst, wie jetzt bei Myers-Briggs und Co. Dann kommt natürlich eine Skepsis, die sagt, ah, dann ist das ja wie Astrologie und da glaube ich ja nicht dran. Und dann kommen da eher die, sag ich mal, die wissenschaftlichen Vorlieben quasi zum Ausdruck. Und das würde ich sagen, ist so das Größte, dass erstmal eine Scheu da ist, eine Skepsis da ist oder sogar direkt eine Ablehnung da ist, die sagt, nee, von solchen Methoden halte ich nichts. Ich halte mich lieber an die traditionell wissenschaftlich belegbaren Methoden.
Und wie löst ihr das auf, wenn jemand eben skeptisch ist?
Also bei uns ist es ganz wichtig, dass wir sagen, wir wollen niemanden bekehren. Also es ist, entweder es spricht dich an und du kannst etwas damit anfangen und es geht mit dir in Resonanz und du bist offen dafür oder nicht. Und dann ist es vollkommen fein. Es gibt so viele wunderbare Tools. Also grundsätzlich sagen wir, bitte fang an, dich selber zu entdecken. Bitte fang an, dich mit dir selber zu beschäftigen. Und welches Tool es dann am Ende ist, das musst du ganz persönlich entscheiden. Das ist dir ganz überlassen. Wir wissen halt einfach, wir haben kein Tool und wir haben früher in unserer Konzernvergangenheit wirklich viel mit Myers-Briggs, mit Gallup, mit DISC-Modellen gearbeitet. Wir haben noch kein Tool gefunden, was so mit den Menschen resoniert. Mhm. Und was einfach nicht färbbar ist. Also ich gebe nichts ein. Und auch wenn Gallup sagt, ne, du hast nur ein paar Sekunden und du kannst das gar nicht, du hast da immer eine Färbung drin. Wie siehst du dich selber? Wie ist der Job vielleicht, auf den du dich bewirbst? Was, ne? Also das spielt, wo stehst du in deinem Zyklus? Auch ganz wichtig, ne? Es gibt Momente, wo ich mich sehr viel selbstbewusster fühle und wo ich denke, oh, ich krieg gar nichts hin. Das spiegelt sich wieder in all den Systemen, in all den Tools, wo du etwas ausfüllen musst.
Und in diesen Systemen mit diesen Fragen, da beantwortet ja auch eine Version von dir diese Fragen, die sich über die Jahre, über dein Leben entwickelt hat. Und diese Version entspricht vielleicht gar nicht zu 100% der Version, die du eigentlich von Natur aus bist, sondern es ist eben das Good Girl, das den Eltern gefallen möchte. Es ist eben die Tochter, die denkt, nur Leistung zählt im Leben. Es ist die Tochter, die denkt, sie darf nie Pausen machen und sie muss immer hart arbeiten, weil ihre Eltern ihr das so vorgelebt haben. Und deswegen, ja, kommt dann vielleicht raus, du bist ein Hard Worker, aber vielleicht ist dieses Hardworking absolut anti deiner Natur und du hast eigentlich deine Talente und Stärken ganz woanders, konntest die aber nicht ausleben. Und deswegen ist eben dieses Human Design System wirklich dieser ungefilterte, unveränderte Blick auf die Natur, mit der du auf die Welt gekommen bist. Und deswegen kann man damit dann Dinge ablegen, die nicht zu einem gehören, die dich eben auf Dauer krank machen, unglücklich machen, frustriert machen und so weiter.
Das hätte mich jetzt auch interessiert. Also wie viel ist bei Human Design wirklich schon designed, ja? Und was bleibt dann noch formbar?
Da soll ich ja, da habe ich immer dieses Lieblingsbild. Es gibt ja diese Diskussion, wie viel an uns, an unserer Natur ist quasi Nature und wie viel ist Nurture? Da unterhalten sich ja Mediziner, Biologen, Psychologen und so weiter viel darüber und sagen, was ist eigentlich genetisch vorgegeben und was bestimmt die Umwelt? Wir sagen, mit Human Design kann man das ziemlich genau sagen, wie viel und welche Anteile in dir quasi schon fertig gebacken, sage ich jetzt mal, auf die Welt gekommen sind und welche Anteile in dir offen waren, wie so eine Leinwand, ein weißes Blatt Papier, mit dem du auf die Welt gekommen bist, wo deine Umwelt dich überhaupt prägen konnte. Es gibt nämlich Bereiche, da kann deine Umwelt dich nicht so sehr prägen, da hast du diese Eigenschaft einfach. Die Umwelt kann dich für diese Eigenschaft zum Beispiel, sag ich jetzt mal, mobben oder klein machen oder kritisieren und deswegen lebst du sie vielleicht nicht mehr gesund, weil du denkst, du musst das verstecken oder irgendwas und unterdrücken. Aber grundsätzlich, du bist mit dieser Eigenschaft auf die Welt gekommen. Und dann gibt es eben diese Bereiche, und das kann man ganz genau mit eben einem Blick auf dieses Chart, das wir als Analytikerinnen nutzen im Human Design, sehen, wo warst du offen und was in deinem Leben dann da passiert ist und wo es dann hingeführt hat, dass sehen wir in dem Chart erstmal nicht, das musst du uns dann sagen. Aber wo hast du diese fixen Eigenschaften, mit denen du auf die Welt gekommen bist? Und alle, die Geschwister haben oder die Kinder haben, wissen ja genau, ey, wir sind mit den gleichen Eltern aufgewachsen, wir haben die gleichen Werte mitbekommen, aber wir sind so grundsätzlich unterschiedlich in diesen 5 Dingen. Oder du guckst deine Kinder an und denkst dir so, dieses Kind ist so, das andere ist so, how? Und das sind eben die Dinge, die wir im Design sehr genau sehen können.
Spannend. Ich wollte gerade nach einem Beispiel fragen, aber das ist ein sehr eindringliches Beispiel. Ich glaube, das kennt wirklich jeder. Wie genau funktioniert das? Mit wem arbeitet ihr zusammen? Du hast gerade schon diese Chart erwähnt. Ich habe die ja selber auch ausgefüllt. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Eben, ich gebe dort meinen Namen, meinen Geburtsort, mein Geburtsdatum, die Uhrzeit ein. Und was macht ihr dann damit in eurer alltäglichen Arbeit?
Also das ist dann das, was ich eben da rausbekomme, ist das sogenannte Chart. Das ist wirklich, wie ich schon gesagt hatte, deine genetische Bedienungsanleitung. Daraus können wir wirklich alles lesen an deinen Potenzialen, an deinen Schattenthemen, an deinen Bedürfnissen. Das heißt, das ist so für uns die Landkarte, die wir angucken und damit dann in die Analysen gehen.
Komme ich dann mit einem speziellen oder kommen Frauen, Männer auf euch zu, die an einem bestimmten Problem arbeiten möchten oder an einem bestimmten Lebensbereich und sagen, okay, da möchte ich jetzt eben rausfinden, welche Eigenschaften sind mir schon mitgegeben, wie kann ich die auch so ein bisschen verändern oder wie läuft das?
Ja, also es sind meistens Frauen. Obwohl wir da nicht, wir sind offen für alle, um Gottes Willen, aber es sind dann doch tendenziell eher die Frauen noch gewesen. Wir sehen da auch Gott sei Dank eine Zunahme von Männern, die anfangen, sich auch wirklich mehr mit sich selber zu beschäftigen. Aber tendenziell sind es doch wir Frauen, die da einfach einen leichteren Zugang haben, würde ich sagen. Oder vielleicht uns auch, und auch das ist ja nicht immer gut, aber uns tendenziell ein bisschen mehr hinterfragen, ne? Und deswegen sind es meistens Frauen. Es ist ganz oft irgendein Transformationswendepunkt gerade in ihrem Leben. Also sei es um die 30 rum, dass man sagt, so wow, jetzt habe ich die Karriere hingelegt, ich habe alles gemacht, was man vermeintlich so macht, das tolle Studium, den tollen Job, und jetzt sitze ich hier und irgendwie erfüllt mich das Ganze gar nicht. Ich verdiene das Geld, ich kann die Reisen machen, aber die Erfüllung da drin bringt es nicht. Dann zweiter Punkt ist oft, als Mama, genauso wie ich es erlebt habe, dass du sagst, wow, nach der Karriere mit den Kindern, will ich in den Job zurück, will ich den Job weitermachen? Bei mir war es nicht so.
Bei mir auch nicht.
Genau, bei mir war es nicht so, sondern ich habe wirklich, und für mich war das so der Wendepunkt, weil ich zum ersten Mal mit den Kindern in der Elternzeit quasi nicht mehr Office Director, Business Director, das war, und da hat früher hat einfach der Job meine Persönlichkeit definiert. Und ohne den Job stand ich da und habe gesagt, oh Mann, wer bin ich eigentlich? Wenn ich nicht die tollen Reisen, die vielen Strategien, die großartigen Sachen mache, wer bin ich eigentlich und was kann ich eigentlich? Und dann als nächster Schritt, was will ich eigentlich? Wo will ich meine doch etwas begrenztere Zeit und mein Potenzial und meine Energie reinstecken? Und das war so auch für mich der Moment als Mama, where I lost my mojo, also wo ich das nicht mehr wusste und ich mich dann auf die Reise gemacht habe. Und dann gibt es noch so einen, ich würde sagen, so einen dritten Punkt auch, ist, das sind dann die ein bisschen einen Ticken älteren Kundinnen, Coaches, die zu uns kommen, 50 plus würde ich so sagen, so um den Dreh, die sagen, wow, jetzt sind die Kinder irgendwie aus dem Haus, wenn sie Kinder hatten, ich habe eine tolle Karriere hinter mir, aber ist es das schon gewesen oder was gibt es dann noch? Und wo kann ich mich jetzt nochmal so richtig mein Potenzial erfüllen, ausleben, in den Jahren, die mir einfach noch bleiben, die ein bisschen begrenzter sind als vorher.
Jetzt bin ich total gespannt, weil ich habe ja vorab mein eigenes Chart bei euch gemacht und nicht jetzt um meine eigene private Session zu haben, darum geht's ja gar nicht, und sondern es geht darum, dass unsere Hörerinnen und Hörer mal sehen, eben wie so ein Human Design in der Praxis funktioniert. Also wie gesagt, ich habe da Geburtstag, Uhrzeit, Geburtsort eingegeben und heraus kam dann eine Chart, die ich sehr, sehr spannend finde. Ich versuche das mal ganz kurz zu erklären. Man sieht einfach wahnsinnig viele Pfeile und Symbole in verschiedenen Farben. Könnt ihr mal ganz kurz erklären, was das bedeutet? Also es sieht für mich so ein bisschen aus wie eine Person, die im Schneidersitz sitzt, mit vielen Pfeilen in jegliche Richtungen. Was bedeutet das?
Also erst einmal, das Human Design vereint ja ganz, ganz viele Disziplinen. Also es ist mit darin enthalten, klar, Geburtszeit, Geburtsort, das heißt, Astrologie ist mit enthalten. Es ist aber noch Kabbala, jiddische Lehre, es ist noch die Chakrenlehre. Jeder, der vielleicht schon mal Yoga gemacht hat, weiß, wo hier quasi unsere Chakren, unsere Energiezentren sind. Und dann ist noch ein Part Genetik, also es ist eine Synthese von ganz unterschiedlichen Disziplinen. Und wenn du jetzt gesagt hast, deswegen passt auch das Thema Yoga und hier im Schneidersitz, das ist diese Figur und diese Zentren, es sind ja in der Chakrenlehre 7, im Human Design sind es 9, da hast du noch 2 dazu. Das sind quasi die Dreiecke und die Vierecke, die du beschrieben hast in unterschiedlicher Form. Die Zentren, die sind so, dass ja, die haben, jedes hat natürlich ein Thema von hin Antrieb, Emotionen, also an die Chakren angelehnt, wo du quasi, wenn du farbig bist, also bei uns auf der Seite pink, wenn das pink ausgefüllt ist, dann bist du da, dann heißt das definiert, das heißt, da sendest du dieses Thema auf, und ist es weiß, dann nimmst du das auf, also dann nimmst du das von den anderen auf. Wie ist es bei dir, Katharina? Viel weiß, viel pink?
Was würde ich würde sagen 50-50. Also bei mir sind die 2 Quadrate rosa und ein Pfeil rechts ist auch rosa und der Rest ist weiß.
Ich habe deinen Chart hier vor mir, Katharina.
Uha, oh Gott.
Ich sage Victoria mal kurz ein paar KPIs, dann weiß sie, wovon wir sprechen, damit wir ein bisschen darüber sprechen können, wenn das für dich okay ist.
Na, total gerne.
Okay, Katharina ist generell, also warte mal ganz kurz, 2. April, ne? Das ist, habe ich das richtig?
2. April, genau.
Okay, perfekt. Also Katharina ist Generatorin, sakral, 5-1er Profil, einfach definiert, und sie hat sakral, Wurzel, Solarplexus definiert, alles unbewusst.
Mhm. Okay.
Und ein.
Jetzt denken sich die Hörerinnen, oh Gott.
Was heißt das? Genau.
Was heißt das?
Genau.
Ich glaube, weil du auch gerade gesagt hast, Typen, ihr habt es gerade schon angesprochen, es gibt verschiedene Typen. Ich bin jetzt Generator, bei mir steht, ich bin Erbauer, also hier, um mit meiner Schaffenskraft Dinge umzusetzen, auf die mein Bauch anspringt. Das ist mein Auftrag, steht da. Welche Typen gibt es denn noch?
Mhm. Es gibt 5 Typen. Ja, die Generatoren machen ungefähr 37% der Bevölkerung aus, sind die größte Gruppe. Victoria ist auch eine Generatorin. Dann die zweitgrößte Gruppe sind mit circa 33% die manifestierenden Generatoren. Das sind eine Mischung aus Generatoren und den Manifestoren, zu denen wir auch gleich noch kommen. Und manifestierende Generatoren haben gemeinsam mit den klassischen Generatoren, dass auch sie hier sind, um Dinge zu erschaffen. Der Unterschied kommt dann durch die Mischung mit dem Typen des Manifestors. Manifestierende Generatoren sind hier, um viele verschiedene Dinge umzusetzen. Die bringen die Dinge nicht immer unbedingt zu Ende. Die sind sehr schnell, innovativ und wollen so ein bisschen ihr eigenes Ding umsetzen. Mhm. Dann gibt es die Projektoren, etwa 22% der Bevölkerung. Das sind Menschen, die so eine Art Vogelperspektive haben und sehr genau, sehr schnell sehen können, wo es Verbesserungspotenziale gibt, wo es Lücken im System gibt und so weiter. Wir erklären die 5 Typen immer mit einem Beispiel des Orchesters. Das machen wir jetzt auch gleich, dann wird es greifbarer. Denn wenn wir jetzt zum Manifestor kommen mit 9%, das sind in diesem Orchesterbeispiel die Komponisten. Das sind die, die irgendwo in einem stillen Kämmerlein plötzlich eine 5. Symphonie irgendwie sich aus dem Ärmel ziehen. Ja, die haben irgendwie diese Inspiration, diese Impulse und zack, haben sie eine 5. Symphonie. Sie sind aber nicht diejenigen, die diese Musik dann spielen, die Instrumente dann spielen. Dafür gibt es die Generatoren und manifestierenden Generatoren. Wir stehen auf der Bühne, wir machen die Musik. Wenn wir das aber unkontrolliert machen, ohne Supervision machen, dann kommt da vielleicht ein bisschen Chaos raus, weil jeder weiß irgendwie, hier, jetzt mache ich mal auch und jetzt habe ich aber Lust, das andere zu machen und wann ist eigentlich mein Einsatz und wie laut soll ich eigentlich und an welchem Instrument sitze ich eigentlich richtig?
Ich nicke gerade sehr.
Bitte?
Ich nicke gerade sehr.
Genau. Und dafür gibt es auf der Welt die Projektoren. Das sind die Dirigenten. Die wissen dann ganz genau, die Katharina ist am besten aufgehoben am Cello, die Viktoria muss hier ein bisschen leiser spielen und die Özlem muss jetzt hier auf der rechten Seite sitzen. Ja, das erkennen die, das sehen die, aber sie spielen eben nicht selber die Instrumente, sondern sie guiden uns. Und dann gibt es mit nur 1% die kleinste Bevölkerungsgruppe, das sind die Reflektoren. Und die Reflektoren sind in unserem Orchesterbeispiel die Kritiker, die dann im Publikum sitzen und sich dieses Stück anschauen und hinterher dann darüber schreiben. Denn die spüren, was auf der Bühne passiert. Die spüren, welche Emotionen sind gerade da. Die spüren, die weinen, wenn es traurig wird, die lachen, wenn es lustig wird. Die sind so ein bisschen der Spiegel und der Barometer der Gesellschaft.
Mhm. Genau. Total spannend. Mhm. Mhm. Die zweite Auflistung ist, korrekte Art durchs Leben zu gehen. Strategie, Antworten. Ich muss mit offenem Herzen, Augen und Ohren durch die Welt gehen und beobachten, auf welche Dinge mein Bauch mit einem Ja antwortet. Als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir, ja, auf jeden Fall. Mhm. Passt zu 100%. Was steht denn da bei anderen Menschen, die jetzt eben nicht so sind wie ich?
Ja, also das sind die, wir sind ja immer noch bei den Typen. Das heißt, jeder Typ hat seine Strategie, um möglichst, wir sagen einfach, um möglichst gut durchs Leben zu gehen, um möglichst ohne Widerstand durchs Leben zu gehen und die Dinge wirklich zu machen, zu bekommen, zu erreichen, die für ihn, sie bestimmt sind. Und beim Generator, bei den manifestierenden Generatoren ist eben die Strategie dieses Antworten. Also wir sind dazu da, dass die Impulse kommen und wir reagieren, wir antworten. Das war auch eines der größten Learnings für mich dann in der Selbstständigkeit. Ich kann mich nicht einfach nur länger und härter hinsetzen und initiieren und dann kommt es schon. So funktioniert das nicht bei uns Generatoren. Und das ist so, diese Impulse können alles Mögliche sein. Das kann etwas sein, was dir jemand erzählt, das kann etwas sein, was du liest und dann springst du an und merkst plötzlich, oh, das macht was mit mir. Oh, das ist irgendwie spannend. Und das ist dieses Antworten. Dann gibt es die Strategie für die Projektoren, für die Dirigenten, das ist das Eingeladenwerden. Weil nicht jeder möchte dirigiert werden. Nicht jeder möchte wissen, ob er sie gerade falsch spielt oder korrekt an einer anderen Stelle wäre. Und da ist es wichtig als Projektor, dieses Wissen, ich sage immer nicht wie Perlen vor die Säue schmeißen, sondern darauf warten, bis jemand sagt, oh ja, bitte, bitte sag mir, wann mein Einsatz ist und dann unfassbar dankbar darüber ist. Mhm. Dann haben wir unsere Dirigenten, die Manifestoren. Die Komponisten, die die Symphonie ganz in Ruhe machen wollen und deren Strategie ist es zu informieren. Mhm. Wenn der Impuls kommt, wenn der Download der Symphonie gerade da ist, dann zu sagen, hey, stopp, Moment, ich bin dann mal weg.
Ah ja, okay.
Ganz wichtig, weil sonst kann es sein, gerade bei Kindern auch ganz großes Thema Manifestor-Kindern, sonst sind sie weg. Du hast 3-mal die Polizei gerufen, sonst wie, weil die einfach gesagt haben, oh, ich hatte eine Idee, bin doch mal weg. Ja. Informieren. Und bei dem seltensten Typ, bei den Reflektoren, bei diesen 1%, bei den Kritikern, ist es tatsächlich so, dass die Strategie, und das klingt jetzt auch ein bisschen komisch, aber es ist eine rationale Erklärung dahinter, tatsächlich einen Mondzyklus abwarten. Also einmal mindestens 28 Tage lang abzuwarten, etwas durchzulaufen mit einer Entscheidung schwanger zu gehen.
Okay, ein Monat.
Idealerweise, da ist es aber auch
in
so
großen Entscheidungen.
Genau, das also gerade auch dieses eingeladen werden, alle diese Strategien gelten vor allem für die großen Entscheidungen. Das heißt Job, Wohnort, Familie, Beziehung, diese Themen. Und da einfach, und bei den Reflektoren ist es auch, das weiß ich auch aus Erfahrung, ist es einfach so, gerade mit den großen Themen, die bearbeiten die auch meistens schon sehr viel länger. Also gerade, ne, möchte ich einen neuen Job, möchte ich woanders hinziehen. Das läuft eh schon die ganze Zeit länger. Und dann, sie brauchen aber einfach die Zeit. Und da ist zum Beispiel eins der großen Themen, was Reflektoren haben, ist dieses, ich habe das Gefühl, ich kann gar keine Entscheidung treffen. Mhm. Weil die nicht dieses, wie du, Katharina, dieses im Moment, ich weiß und ich hab's, mein Bauch springt an oder er springt nicht an, das haben die nicht. Und deswegen brauchen die die Zeit und auch die Reflexion mit anderen, um dann herauszufinden, was ist für sie das Richtige.
Okay. Mhm. Boah, trotzdem einen Monat. Das ist für einen Generator wie mich, wäre das ganz schlimm.
Du bist
eine
Generatorin.
Entscheidung innerhalb von 5 Minuten.
Du bist eine Generatorin, du hast sakrale Autorität und einfache Definition. Das heißt, per se bist du eine der, die am allerschnellsten entscheiden kann.
Mhm. All ja, manchmal wahrscheinlich auch falsch, aber...
Falls
aber schnell auf jeden
ob
Fall.
Dein Bauch hörst. Wenn du nur darauf hörst, ob dein Bauch, ob dieser Motor an ist, ob deine Energie da ist, die sagt go, dann kannst du nichts falsch machen, dann gibt es keine falsche Entscheidung. Wenn du aus dem Kopf heraus, aus dem Ego heraus, aus den Ängsten heraus oder aus dem Druck von außen heraus entscheidest, dann kannst du was falsch machen, also in Anführungszeichen falsch, aber dann kannst du etwas machen, was für dich nicht besonders nachhaltig, nicht besonders gesund oder nicht besonders reibungslos und geschmeidig verläuft. Das wäre die Definition eher korrekt von falsch, von falscher Entscheidung.
Das nehme ich mir mit, das ist auf jeden Fall gut.
Und was da auch ganz wichtig ist, das hatten wir jetzt gerade, darüber haben wir gerade nämlich auch gesprochen, etwas, was du nicht hast in deinem Design, erscheint dir dann bei jemand anders auch unfassbar fremd, wenn der was anderes hat. Weißt du, für die anderen, die sagen sich, ja, natürlich, ich brauche meine Zeit zum Entscheiden, ja. Und das fühlt sich für mich ganz normal und richtig an. Und du denkst dir nur so, oh Gott, ich könnte ja. Das ist das Schöne daran, ne? Rauszufinden, wie wir alle, durch welche unterschiedliche Brille wir alle gucken. Dass jeder und die auch, anders hat.
Genau, und auch die Offenheit zu besitzen, zu sagen, ja, das ist auch völlig okay, dass die andere Person da anders denkt. Ich glaube, das ist ja bei vielen oder häufig so, dass man sich denkt, ja, wie kann die Person denn nur das und das so tun? Ja. Also, dass man ja sehr gewillt ist zu urteilen und sich da zurückzunehmen und zu sagen, nee, das ist völlig fein. Ja. Ich würde es anders machen, aber okay.
Du, in jeder zwischenmenschlichen Beziehung ist eines der größten Themen ist dieses mangelnde Verständnis. Und wenn jetzt jemand wie du, die eben sakrale Autorität hat, einfache Definition hat und, du hast aber emotionale Autorität, entschuldige, ich habe mich versprochen, du hast gar nicht sakrale Autorität. Nichtsdestotrotz, du bist eine Generatorin mit einfacher Definition, du bist schneller als andere. Es gibt noch schnellere, by the way, jetzt mit deiner emotionalen Autorität. Aber eben nicht zu erwarten, dass alle anderen genauso ticken wie man selbst. Und dafür ist dieses Tool die beste Erkenntnis. Das sehen wir auch in Teams, wenn du dann plötzlich verstehst, ach, keine Ahnung, diese Person braucht zum Beispiel Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die andere Person braucht einfach nur Autonomie, die muss wissen, was das Ziel ist und dann muss sie selber loslaufen und machen. So. Mhm. Oder diese eine Person braucht irgendwie sau viel Zeit alleine und braucht irgendwie den Rückzug und die Stille, die ist gut im Homeoffice. Die andere Person sehnt sich aber nach einer Office-Situation und liebt nichts mehr, als im Großraumbüro zu sitzen und hier die ganzen anderen Menschen um sich herum zu spüren, weil sie dann einfach noch mehr in ihre Kraft kommt. Und wenn du das weißt und genau sagen kannst, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin in einem Team hat XYZ-Bedürfnisse, kann man ganz anders miteinander arbeiten und kann sich jede Person einfach absolut maximal gewinnbringend, maximal erfüllend entfalten.
Das heißt eigentlich für Teams ist es am sinnvollsten, wenn diese Charts möglichst unterschiedlich sind.
Da kommen jetzt mehrere Dinge zusammen. Wenn die Charts alle sehr ähnlich sind, dann bist du einfach generell auch jetzt unabhängig von Human Design. Wenn die alle das gleiche Profil haben, dann werden die andere Dinge fehlen im Team. Und für Teams gibt es nochmal eine eigene Analyse, wo wir genau sehen können, wie bei einem Kuchen, was genau muss da rein, in welcher Menge, in welchem Verhältnis muss dieser Kuchen quasi, muss jetzt irgendwie der Zucker mit dem Mehl gemischt werden, dass ein guter Kuchen draus wird, ist es bei dem Team eben auch, dass es bestimmte Eigenschaften gibt, die es braucht. Und wenn du jetzt 10 Leute hast und alle haben ein sehr ähnliches Profil, aber dann fehlt dir vielleicht irgendwie, fehlen dir 3 Eigenschaften, die für ein Team essentiell wichtig sind. Und deswegen ist natürlich wieder da, die Vielfalt macht es aus und deswegen je vielfältiger, je bunter, desto besser. Aber wenn die Profile sehr unterschiedlich sind, dann muss man proaktiv wirklich mit den Menschen arbeiten und aufklären und sagen, hey,
du brauchst Zeit alleine, du bist schnell, die andere Person braucht Zeit, du bist nicht hier, um dich irgendwie 8 Stunden ins Büro zu setzen und hart zu ackern, sondern eigentlich musst du immer mal wieder reinkommen, zu gucken, wie es läuft, deinen Input geben und dann darfst du nach Hause gehen und schlafen gehen beispielsweise. Also an vielen Stellen ist dieses System sehr radikal und nicht hundertprozentig kompatibel mit der Arbeitswelt, wie wir sie in den letzten 100 Jahren aufgebaut haben.
Und ich komme gerade auch jetzt ganz frisch aus dem Teamcoaching raus, wo wir nämlich genau das Thema schnelle Entscheidungen hatten. Da waren zwei tatsächlich, die einfach, die wie du, Katharina, eine emotionale Autorität, also die eher idealerweise mal über die größeren Entscheidungen eine Nacht drüber schlafen, weil sonst ist man zu schnell in den Dingen drin, ne? Und eine dabei, die aber ratzfatz im Moment war. Also wirklich, und da hatten wir genau diese Situation, und das war jetzt so die Recap-Session, wir hatten vor 7 Wochen die große Analyse, und da war so dieses, ja, und dann steht sie da und will was von mir, und ich weiß, sie ist so schnell, 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 und ich brauche aber meine Zeit. Mhm, und dann haben wir wirklich rausgearbeitet, okay, welche, die schnell entscheidet, welche Bereiche kann sie autark machen, wo sie ihre Ruhe hat, um es dann den anderen zu geben und dann zu sagen, so, jetzt habt ihr eure Nacht, die ihr euch das in Ruhe angucken könnt und in Ruhe da rumwurschteln. Und dann kann ich wieder. Aber also allein dieses Bewusstsein, dass keiner falsch, langsam, doof, dem Prozess im Weg steht, all diese Dinge, sondern jeder hat seine Bedürfnisse. Klar, ich komme da rein als ganz neutrale Person und sage, ja, du kannst schnell Entscheidungen treffen, du brauchst oder solltest dir die Zeit nehmen, gibt schon so eine Befreiung und so ein anderes Miteinander und eine andere, ja, es geht ja nur um das Umgestalten der Aufgaben und des Workflows.
Da ist uns auch noch mal eine Sache ganz wichtig, weil wir jetzt gerade schon mittendrin sind im Thema Arbeitswelt. Die Arbeitswelt, in der wir gerade sind, die ist ja quasi von 70% der Menschheit, die Generatoren sind, also Generatoren manifestieren Generatoren zusammen, von dieser Mehrheit für diese Mehrheit erschaffen worden. Das heißt, alle, die Manifestoren sind, die Projektoren oder Reflektoren sind, die sind sowieso schon mal vom Gefühl her, fühlen die sich wahrscheinlich sehr fremd, sehr oft in der Welt und versuchen mitzuhalten und arbeiten sich vielleicht in den Burnout, um mitzuhalten mit dieser Schaffenskraft, die 70% der Menschen haben und 30% eben nicht, beispielsweise. Und wenn man auch schaut in der Arbeitswelt, eigentlich das, was die Arbeitswelt verlangt, sind, würde ich sagen, Victoria, manifestierende Generatoren. Leute, die eine Eigeninitiative haben, Leute, die hart arbeiten können, Leute, die irgendwie vieles umsetzen können. Ja? Und das ignoriert aber diese Unterschiede. Deswegen ist das jetzt eben auch ein super schönes Modell, um zu sehen, wie sieht die Zukunft aus? Was ist das neue Zeitalter, was auf uns zukommt? Was ist New Work? Dann muss es zum Beispiel okay sein, wenn du Manifestoren hast, dass die in Sprints super gut performen können und dann aber Pause brauchen. Wenn du weißt, du hast einen Projektor im Team, eine Projektorin im Team, dass du weißt, die muss reinkommen, die muss sehen, wie, wo, was und dann ihren Senf abgeben und sagen, Leute, so wie ihr das gerade macht, ist das absolut ineffizient. Ich würde das so und so machen. Und dann dürfen die aber wirklich nach Hause gehen und die Füße hochlegen. Mhm. Und da ist quasi auch deswegen für uns dieses Tool so wichtig, damit in die Arbeitswelt zu gehen und sagen und zu sagen, das, wie wir es jetzt machen, wie wir es in den letzten Hunderten von Jahren gemacht haben, ist einfach nicht effizient, ist nicht gesund für den Einzelnen, nicht nachhaltig fürs Team, nicht gewinnbringend fürs Unternehmen. Und da muss was geändert werden.
Wo wir wieder bei der Offenheit sind, habt ihr denn da das Gefühl, dass eben auch große Firmen, Chefinnen und Chefs offen dann dafür sind, das anzuerkennen?
Also wir sehen die Entwicklung, dass das immer mehr zunimmt. Einfach weil alle, also weil, ne, wir wissen, die Krankmeldungen, alle diese Dinge, Burnout, alle diese Themen nehmen ja unfassbar zu. Dann die Wechselbereitschaft hat ja auch wahnsinnig zugenommen in den letzten Jahren. Auch da gibt es ja ganz viele Daten dazu. Und so diese Suche, ja, die Suche nach der Erfüllung. Also wir beide, Özin und ich, sind ja eher noch so die Generation, wir haben gearbeitet, uns reingepresst, soweit es ging. Und genau das, was der Job von uns wollte, haben wir erfüllt und unsere Bedürfnisse ganz, ganz, ganz hinten angestellt, sondern funktioniert und sehr gut performt. Jetzt haben wir schon unsere jüngeren Generationen, die das Gott sei Dank mehr in Frage stellen und sich wirklich überlegen, so, hey, Moment, was will ich eigentlich und was brauche ich eigentlich, damit ich leisten kann? Mhm. Und diesen Wechsel merken wir unfassbar, dass es so nicht mehr funktioniert mit den 60, 70 Stundenwochen und dem klassischen, dann habe ich die Beförderung, dann habe ich die Hierarchiestufe, dann habe ich das Gehalt.
Gehalt, ja.
Genau, viele, die in Frage stellen, die gar nicht mehr Führungsverantwortung übernehmen wollen. Auch das haben wir ganz viel im Coaching, dieses Thema, ich will gar keine disziplinarische Führungskraft mehr sein. Für uns damals undenkbar. Das war ja immer das Ziel, ne? Möglichst schnell irgendwie Verantwortung und großes Team haben und führen.
Ja, absolut. Ich möchte mal auf zwei Punkte jetzt bei dem Chart, um das sozusagen noch eben für die Hörerinnen sichtbar zu machen, noch zu sprechen kommen. Und zwar findet man darauf noch den Energiekreislauf. Das hast du gerade schon gesagt, Özden, eine einfache Definition. Ich funktioniere gut alleine. Stimmt. Ich funktioniere gerne alleine. Dann die Attitüde. Ich löse gern Probleme und brauche ein Gefühl von Sicherheit. Und zwei, drei Punkte überspringe ich jetzt, damit es nicht zu lang wird. Aber was ich noch einen ganz lustigen Punkt finde, ist, bei ideale Umgebung steht bei mir Küchen. Meine Umgebung muss mir bieten, gemeinsames Kreieren. Das hatte mir Özden letztens auch schon im Vorgespräch erklärt gehabt, so am besten alle um die Kücheninsel und das stimmt auch. Die idealen Umgebungen, wenn ich euch jetzt gerade richtig verstanden habe, bei anderen sind dann vielleicht eben ganz allein im Homeoffice vor sich hin werkeln und möglichst wenig andere Menschen sehen oder möglichst viele andere Menschen sehen oder was gibt's da noch für Umgebungen?
Victoria, dein Thema, die 6 Umgebungen.
Mein Lieblingsthema, ja, weil das ist wirklich, also das ist sozusagen die Umgebung, zeigt dir qua Human Design die Umgebung, das ideale Setting, in dem du wirklich in deinen Kraftsaft, in deinen Flow, in deinen Glow kommst. Und das ist so, ich liebe das Thema, weil du das für alles anwenden kannst. Für dein Office, für deinen Urlaub, für generell dein Wohnen, wie du wohnst, also überall, wo du bist. Und da gibt es 6 Stück an der Zahl. Du hast jetzt Küchen. Da geht es einfach darum, Orte, wo Menschen zusammenkommen. Also das kann vielleicht bei dir zum Beispiel jetzt sowohl im Office, aber als auch im Urlaub, dass du sagst so, ach nee, eine Hütte irgendwo ganz alleine am Berg wäre gar nichts für dich, sondern du hast am liebsten das Weingut, wo es eine Gemeinschaftsküche gibt, wo alle vielleicht irgendwie einmal am Tag zusammenkommen, was zusammen kreieren, du da sitzen kannst, du so einen Austausch hast.
Ja, ich bin so eine Kücheninselmaus. Ja. mit einem Glas Weißwein.
Genau. Und ich habe zum Beispiel Umgebung Berge, die gibt es. Ah. Das heißt, was bei mir besonders wichtig ist, ist das Thema Weite. Weitblick, weite Sicht. Für mein Homeoffice heißt es auch wenig Möbel, alles klar, alles aufgeräumt. Dann komme ich quasi in meinen Flow und ich würde mich zum Beispiel nie ins Hochparterre zum Arbeiten begeben, idealerweise, sondern ganz hoch, wo ich den Blick habe, wo ich Fensterfronten habe. Das brauche ich. Genauso für den Urlaub heißt es, und da haben wir ein sehr schönes Beispiel, wir fahren immer in so eine Ferienanlage in Spanien und haben normalerweise immer die Wohnung ganz, ganz, ganz vorne, wirklich mit einfach, wo du einfach nur Meer siehst. Und jetzt war die aber ausnahmsweise nach Jahren mal voll und wir sind in die zweite Reihe, in eine ganz wunderschöne Wohnung mit irgendwie Palmen und Garten und es war alles toll. Der Urlaub war eine Vollkatastrophe. Mein Mann hat auch Berge als Umgebung. Wir waren sowas von nicht erholt und es war die gleiche Anlage, es war der gleiche Pool, es war das gleiche Meer, es alles war gleich, bis auf dieses Thema, wir hatten nicht diese Weite und den Blick.
Ja, spannend.
Und deswegen alle Hotelzimmer, alles, was ich jetzt buche, achte ich da drauf, ne? Wo haben wir die Weite, wo haben wir den Blick und dann findet auch wirklich diese Erholung, also dann findet auch wirklich dieses Krafttanken statt. Mhm.
Und welche Typen gibt es noch? Also Berge, Küchen?
Özden hat Küste. Mhm. Genau. Möchtest du dazu vielleicht ein bisschen?
Also, ich dachte, du machst gleich alle 6 durch. Okay. Ich habe Küste. Das bedeutet, wie eben bei einer Küste ganz physisch 2 Welten aufeinander prallen. Also du hast Sand, du hast Land und das trifft auf Wasser. So fühlen sich Menschen mit der Umgebung Küste auch wohl in fremden Kulturen, in Welten, wo irgendwie verschiedene Sachen miteinander verschmelzen, verschiedene Küchen, verschiedene Farben. Auch das Thema Weitblick und den Horizont sehen können ist sehr, sehr hilfreich.
Und ich merke das zum Beispiel bei mir auch. Ich sitze, wenn wir im Café sind, wenn ich irgendwo arbeite, am liebsten am Fenster, wo ich halt auch einfach mal rausschauen kann, wo ich mal auch wieder Abwechslung habe. So.
Oder wenn es bei uns stockt. Wenn es bei uns stockt, genau. Dann muss er dann einmal kurz aufstehen, wenn wir irgendwie am Tisch oder irgendwo sitzen, setzt sich dann ans Fenster, hat dann so den Blick rein und raus und dann kommen meistens die ganzen guten Ideen.
Genau.
Also immer so. Gerade bei unserer Podcast-Aufnahme am Fenster übrigens.
So immer, immer. Und es ist quasi immer so dieses zwischen den Dingen, zwischen den Welten. Ein Fuß hier, ein Fuß da. Dann gibt es noch die Umgebung der Märkte. Bei den Märkten geht es darum, dass man davon profitiert oder dass es einem gut tut, möglichst viele Menschen zu treffen. Das müssen jetzt bei Küche, sind das Menschen, die dir nahestehen, weil du hast ja keine wildfremden Menschen in deiner Küche. Bei Märkten, keine Ahnung, die Nachbarin, irgendwelche anderen Menschen aus der Stadt.
Nee, das ist gar nicht meins.
Genau, das ist bei Märkten.
Überhaupt nicht.
Die stehen eben da drauf. Auf den Austausch mit unterschiedlichen Menschen, mit fremden Leuten, immer wieder zusammenkommen, irgendwie den neuesten Gossip austauschen, in Anführungszeichen.
Ah, nee.
Ja.
Das war auch ganz kurzes Beispiel, jetzt eben All-Inclusive-Urlaub mit meinem Freund. Mein Freund ist, glaube ich, jemand für den Markt, weil der ist absolut, der kannte Hinz und Kunz und wer mit wem und aus woher die kommen. Okay. Und guck mal, die haben zwei Kinder und die sind im gleichen Alter und überhaupt. Ja. Und dann so, ja, komm, wir gehen mal zu denen rüber. Und ich war so richtig ätzend, so, ich will gar niemanden neuen kennenlernen. Ich will hier einfach sitzen mit meiner kleinen Familie und essen, aber den drumherum, das brauche ich alles überhaupt nicht.
Genau. Das könnte sein. Da kannst du mal gucken bei deinem Freund, ob der Märkte hat. Dann gibt es noch, also was haben wir jetzt? Täler gibt es noch oder sonst haben wir alle, glaube ich, ne? Dann gibt es noch Täler. Ja. Und bei den Tälern, das ist so, was ist denn ein Tal? Das ist quasi zwischen zwei Bergen eingekesselt, eingeschlossen. Da geht es auch um den Austausch und das Miteinander, aber mehr so mit deinen Leuten. Und man muss sich irgendwie heimelig und sicher fühlen. Höhlen haben wir auch noch. Und dann gibt es noch die Umgebung der Höhlen. Menschen mit der Umgebung Höhlen haben in der Regel ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis. Die mögen es zum Beispiel sehr kuschelig, sehr warm, viele Decken, viele Kissen. Keine Tür, kein Fenster im Rücken, sondern eher im Blick haben. Und die zum Beispiel brauchen nicht, wie wir, den Weitblick. Ja, also wenn du zum Beispiel, euer Podcaststudio ist perfekt für jemanden mit der Umgebung Höhle. Da ist es einfach warm und sicher und kuschelig. Ganz wichtig für diese zwei Punkte im Chart ganz unten, Umgebung und Ernährung, da ist die Geburtszeit sehr, sehr kritisch. Das sind die empfindlichsten Punkte im Chart. Da können ein paar Minuten schon einen großen Unterschied machen. Also beim ganzen Chart können ein paar Minuten einen großen Unterschied machen. Manchmal macht den Tag über keine großen Sprünge, manchmal schon. Aber bei diesen zwei Punkten, da ist die Uhrzeit besonders entscheidend. Also wenn ihr jetzt irgendwas eingebt, wenn ihr da jetzt irgendwas habt und sagt, das stimmt so gar nicht, dann kann es sein, dass ein paar Minuten schon hier eine andere Umgebung ausgespuckt haben.
Ich muss es, glaube ich, auch deswegen nochmal machen, weil meine Eltern sich ja immer noch nicht einig sind, ob ich um 21.17 Uhr oder um 21.27 Uhr geboren wurde. Sie, auf der Geburtsurkunde ist es nicht erkennbar.
Okay.
Aber vielleicht würde es dann auch nochmal zu Aufschluss führen.
Mach das mal. Und hier in deinem Chart eine Sache zum Beispiel, auch nur als Beispiel, um zu demonstrieren, wie viel da noch drinsteckt, was zum Beispiel in dieser Liste gar nicht drin ist. Das ist etwas, was wir dann in der Analyse besprechen würden. Für dich ist zum Beispiel eines der wichtigsten Themen in deinem Leben das Thema Kontrolle. Selbstbestimmung versus Fremdbestimmung. Du bist wahrscheinlich jemand, der es gar nicht haben kann, wenn du kontrolliert wirst, wenn du viel Fremdbestimmung hast, sondern du möchtest sehr autonom sein. Ist das so?
Ja, absolut.
Ja. Habt ihr. Das ist eines und so ist das eben. Da gibt es 64 Themen, auf 64 verschiedene Themen, die übrigens auch mit den 64 Sequenzen aus der DNA übereinstimmen, die uns ausmachen können. Und jeder hat einen unterschiedlichen Cocktail aus diesen 64. Und daraus leiten sich dann wiederum, jetzt habe ich die Zahl schon wieder nicht im Kopf, ich kann es mir nicht merken, ich glaube 68.000 verschiedene Lebensaufgaben, die sich daraus ergeben. Und so kleinteilig wird das dann. Aber bei dir zum Beispiel sehen wir sofort auf einen Blick, eines deiner Hauptthemen im Leben ist wirklich das Thema Kontrolle. Wer kontrolliert mich? Wen kontrolliere ich? Wie viel Kontrolle ist okay? Und höchstwahrscheinlich eine große Abneigung, kontrolliert zu werden.
Absolut. Da trefft ihr mehr als ins Schwarze.
Ja. Ja,
wissen wir. Deswegen sagen
jetzt habe ich ein bisschen Gänsehaut.
Und deswegen sagen wir, du, wenn du sagst, das ist alles esoterisch und so, gar kein Problem, wir überzeugen niemanden, aber wir haben jeden Tag mehrfach genau diese Momente und sagen, das System funktioniert und deswegen, wo es herkommt, was dahinter steckt, ob das esoterisch ist oder wissenschaftlich, ist uns vollkommen wurscht, weil für uns zählen die Ergebnisse, für uns zählt das, was es mit den Menschen macht und wie sie ihr Leben damit transformieren können.
Das mit esoterisch habe auch nicht ich gesagt, sondern ich glaube nur, dass das
viele eben so sehen. Ja, das hast du nicht. Absolut, absolut. Das war auch gar nicht auf dich bezogen, sondern das ist ja genau dieser Punkt, mit dem dieses System immer wieder quasi auch assoziiert wird, obwohl es in seiner Kommunikation null Esoterik hat. Also wir reden jetzt hier seit einer halben Stunde oder eine Stunde fast darüber. Wir haben nichts Esoterisches gesagt, außer vielleicht das mit dem Mondzyklus für die Reflektoren. Das war so das Esoterischste in Anführungsstrichen, denn in seiner Kommunikation, in seiner Anwendung ist es absolut unesoterisch. Es ist super mechanisch, es ist fast schon mathematisch eine sehr neutrale, nüchterne Betrachtungsweise.
Mhm. Wie gesagt, ich saß jetzt hier kurz mit Gänsehaut. Ich möchte noch ganz kurz auf euer Buch zu sprechen kommen. Da haben wir ja gerade am Anfang schon drüber gesprochen gehabt. Human Design to Go ist jetzt seit einer Woche draußen. Wenn ich jetzt nur 10 Minuten hätte, weil ich total im Stress bin und da drin rumblätter, welches Kapitel würde bei mir sofort für, so wie bei mir jetzt gerade, Gänsehaut sorgen oder auch für, okay, krass?
Es ist nicht ein Kapitel. Das Buch ist ein Nachschlagewerk, das ist keins, was man von A bis Z durchliest. Aber alles, was wir jetzt hier angesprochen haben, was du auf deinem Chart siehst, also hier mein Auftrag im Leben, die korrekte Art durchs Leben zu gehen, wie ist meine Intuition und so weiter, alle die haben ein eigenes Kapitel und dort müsstest du nur die paar Seiten lesen, die für dein Design zutreffen. Deswegen hast du jetzt aus diesem ganzen Buch, musst du nicht das ganze Buch lesen, A bis Z, sondern hast quasi zu jedem dieser Punkte in deinem Chart die Erklärung, die für dein Chart relevant ist. Und deswegen kann man jetzt, also könnten wir jetzt nicht sagen, naja, beim Typ hast du jetzt mehr Aha-Momente und Gänsehaut als beim Profil. Je nachdem, was bei dir dann plötzlich irgendwie einschlägt und wo du sagst, oh mein Gott, Kontrolle ist für mich so ein Thema. Und im Profil 5.1 steht dann irgendwie drin, Menschen projizieren Dinge auf mich und alle Menschen haben irgendwelche Erwartungen an mich, dass ich alle Probleme auf dieser Welt lösen kann. Und du sagst, oh mein Gott, das wird bei dir vielleicht das sein. Und bei der anderen Person wird es vielleicht sein, dass sie Autorität emotional hat und sagt, oh, ich muss eine Nacht über Entscheidungen schlafen und Impulsentscheidungen sind für mich nicht richtig. Weißt du, deswegen die Aha-Momente und Gänsehaut-Momente werden an unterschiedlichen Stellen kommen für jede und jeden.
Dann ist es aber auf jeden Fall das perfekte Buch für den Nachttisch, weil man sich abends einfach mal ganz kurz nochmal reinlesen kann und absolut, dann aber auch wieder sagt, okay, jetzt klappe ich es wieder zu und lese morgen das nächste.
Ja, genau.
Genau, wir freuen uns ja sehr, dass wir gemeinsam mit euch 5 Exemplare von Human Design to Go verlosen dürfen. Am Ende der Folge erfahrt ihr, wie ihr daran kommt. Jetzt ganz kurz zum Schluss die Frage, die wir hier im Nushu-Podcast immer stellen. Und zwar ist es, wenn auf einem Nushu-Event ein Plakat mit einem Spruch von euch hängen könnte, was würde draufstehen?
Das ist jetzt schwierig, weil wir immer, also wir haben eine gemeinsame Mission, aber wir sind natürlich zu zweit. Bei mir wäre es definitiv, das wäre das Einzige, was ich mir auch jemals, wenn ich jemals mir ein Tattoo stechen lassen würde, tätowieren lassen würde, wäre tatsächlich You Do You.
Und bei dir ist denn?
Da wäre es wahrscheinlich, dass wer warst du, bevor die Welt dir sagte, wer du zu sein hast?
Das ist ein langes Tattoo.
Ich habe ein Mojo-Tattoo. Bei mir steht Mojo auf dem Arm. Das ist mein Tattoo. Ich hab's schon. Aber für den Spruch auf dem Nushu-Event wäre das okay noch, die Länge, oder? Das würden wir hinbekommen.
Absolut.
Drucktechnisch, absolut. Budgettechnisch würden wir das hinkriegen.
Und die gehen ja auch gut zusammen. You Do You ist vielleicht der Header und dann kommt dein Werde, wer du bist, kommt sozusagen runter. Oder wer warst du, bevor die Welt dir sagte, wer du zu sein hast. Ja.
Genau. Absolut. Vielleicht ist es ja auch bald schon soweit. Ich weiß nicht, ob du dich schon angemeldet hast, Esten. Und ob du es schon mitbekommen hast. Und zwar ist raus, dass die Nushuvention 2026 am 6. und 7. März in Düsseldorf stattfindet. Und wir haben wieder wahnsinnig tolle Speakerinnen, Panels, Masterclasses, 1,5 Tage voller Inspiration und Togetherness. Es ist ja immer so ein bisschen das große Klassentreffen aller Nushus in ganz Deutschland. Und es werden auch erstmalig die Zertifikate unserer Learning Journeys auf der Nushu-Menschen vergeben.
Schön.
Das heißt, Tickets sichern auf teamnushu.de oder auch direkt in der Nushu Connect App. Und was auch ganz neu ist, dass wir erstmals Externe zulassen. Also informiert euch da auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass wir uns dort sehen. Ist in Düsseldorf, habe ich schon gesagt.
Ja. Du, wir haben noch keine Nushu-Menschen bisher verpasst.
Ja. Wir haben uns noch keine entgehen lassen und können das nur empfehlen. Das ist wirklich one of a kind. Das kann man gar nicht mit irgendeinem anderen Messe, kann man auch nicht sagen, oder Workshop. Oder also das ist einfach besonders. Nushus sind besonders, der Spirit ist besonders. Und wenn diese geballte Power an einem Tag zusammenkommt, das ist wirklich unfassbar. Also auch beim letzten Mal, das trägt wirklich über Wochen, Monate, was da kreiert wird.
Das hast du jetzt voll schön gesagt. Vielen lieben Dank, Victoria. Dann sehen wir uns spätestens dort. Und jetzt nochmal ganz kurz zu eurem Buch zurück. Und zwar für alle, die Interesse an Human Design to Go haben, schreibt uns einfach eine Mail an hello@teamnushu.de mit dem Betreff Human Design. Und dann bekommt ihr Post. Bis zur nächsten Folge von Female Business, der Nushu Podcast. Und ich sage danke, Özlem, und danke, Victoria.
Danke dir, Katharina. Das war ein schönes Gespräch.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du den Podcast abonnierst, kommentierst und uns eine Bewertung dalässt. Das hilft uns total, damit noch mehr Frauen auf Female Business, der Nushu Podcast, aufmerksam werden. Und wenn dir beim Hören jemand eingefallen ist, der hier unbedingt mal zu Gast sein sollte, dann schreib uns gern an hello@teamnushu.de. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bis zur nächsten Folge.